Domradio im Gespräch.
Herr Dr. Frick, seit Juli sind Sie Geschäftsführer von Miserior, des weltweit größten kirchlichen Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit. Warum und mit welchen Hoffnungen und Erwartungen haben Sie diese Aufgabe übernommen?
Miserior als weltgrößtes katholisches Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit bietet uns hier die Chance und dann auch mir als Hauptgeschäftsführer in deutlich anderen Zusammenhängen als bisher etwas Positives im Sinn benachteiligter Menschen im globalen Süden zu bewegen. Ich bin bisher als Pfarrer in der Priesterausbildung, als Generalvikar eben sehr auch mit der Situation in Deutschland für ein deutsches Bistum in den Netzwerken tätig gewesen. Jetzt geht der Blick noch woanders hin. Ich habe diese Aufgabe mit großer Freude und wirklich auch mit großer Spannung begonnen und lerne jeden Tag etwas neu dazu. Meine Vorbereitungszeit waren unter anderem auch 4 Wochen in Bolivien. Das war eine Begegnung mit Projekten schon. Und um mein Spanisch zu verbessern, als Hauptgeschäftsführer stehe ich mit einer Kollegin und einem Kollegen im Vorstand zusammen. Das geht hier als ein Netzwerk über verschiedene Zuständigkeiten und Funktionsebenen. Aber es ist eine große Aufgabe. 380 Mitarbeitende von Miserior, das ist eine große Organisation. In Zeiten, in denen die Entwicklungszusammenarbeit neu erklärt werden muss, ist das schon eine große Herausforderung. Die Welt braucht Frieden, die Welt braucht Versöhnung, die Welt braucht wohlwollendes Verständnis und es braucht eine Professionalität auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Da ist Miserior groß aufgestellt. Der Auftrag aus der Nachkriegszeit, der sehr großzügig von den Katholikinnen und Katholiken begonnen worden ist, braucht jetzt eine neue Aufstellung, um von neuartigen Fragen auch in der Innenpolitik weit zu gucken. Ich tue diese Arbeit mit hoher und höchster Motivation, in dem Wissen, dass diese andere Welt zwar noch eine Vision ist, aber dass wir nicht aufhören dürfen, uns mit einzusetzen, dass mehr Gerechtigkeit weltweit entsteht.
Da kann ich gut anschließen. Die Arbeit, die hat sich ja seit der Gründung 1958 von Miserior eigentlich immer den aktuellen Erfordernissen angepasst. Sie haben gerade auch schon das Thema Krieg erwähnt. In welchen Arbeitsfeldern arbeitet Miserior heute?
Also die grundsätzlichen Aufträge, für Gerechtigkeit und Bildung zu kämpfen, gegen Hunger, Krankheit, gegen Menschenrechtsverletzungen sowie deren Ursachen ist gleich geblieben. Aber die Ausprägung oder unser Wissen, was Ursachen sind und was man konsequent auch tun muss, damit es nachhaltig eine Veränderung gibt, das ist sicher immer neu. Das Bewusstsein, dass Ausbeutung von Land, von Rohstoffen eben subtil weitergeht, obwohl anderes international vereinbart ist, sind Herausforderungen, dass immer noch Kinderarbeit unter fast sklavischen Bedingungen möglich ist. Das hat man genau so wahrscheinlich 1958 noch nicht gesehen. Trotzdem glaube ich, dass diese 116.000 Projekte, die es schon gab, etwas verändert haben. Wir wollten uns die Welt nicht vorstellen, als hätte es alle diese Projekte nicht gegeben. Aber wir werden jetzt neu gucken, wo setzen wir schwerpunktmäßig unsere Beratungstätigkeit, unser eigenes Lernen fort und wo können wir eben Hoffnung stiften, indem wir Projekte finden, die schon ziemlich viel Mut bewiesen haben. Wie können wir die unterstützen, jedenfalls immer wieder neu, auch in einem global vorherrschenden Wirtschaftsmodell einsuchen? Wo sind die jetzt Benachteiligten, die zum Teil in ihrer Existenz bedroht sind und wie kann das geordnet Schritt für Schritt gehen?
Für alle die jetzt gar nicht wissen, und ich persönlich weiß es auch nicht, wie sie an diese Projekte kommen, wie kommt man da dran? Gibt es so eine Art Poststelle, wo man ihnen Briefe schicken kann, dieses Projekt hätten wir gerne unterstützt oder suchen sie, finden sie diese Projekte?
Also das Zauberwort heißt Antragsprinzip. Also wir bearbeiten Anträge, die uns gestellt werden. Manchmal werden uns natürlich Anträge gestellt, weil Leute schon in anderen Jahren mit Miserior zusammengearbeitet haben. Es gibt ja auch informelle Gespräche. Mal werden mehrere Hilfswerke angeschrieben und wir klären auch untereinander, mit gleichlautenden Anträgen klären untereinander, wer hat von dem Auftrag der Bischofskonferenz zum Beispiel die Erstzuständigkeit, wer hat im Augenblick noch eher Möglichkeiten, wer ist sowieso schon in der Region tätig. Miserio arbeitet aktuell mit mehr als 1800 verschiedenen Partnerorganisationen zusammen. Das sind in vielen Fällen kirchliche Organisationen, aber nicht nur. Es sind manchmal eben auch Nichtregierungsorganisationen, die von Christen engagierten Christinnen, Christen verschiedener Konfessionen, aber auch von anderen Leuten begonnen worden sind, wo wir sehen, da ist schon etwas Starkes und Solides. Da braucht es aber jetzt auch finanzielle Förderung mal für 3 Jahre, mal vielleicht auch absehbar für mittelfristig längere Zeiten. Da gehen wir in Gespräche rein, haben dafür Kriterien, haben ja sehr transparente Vergabestrukturen. Da, wo es um staatliche Mittel handelt, sind die ein bisschen anders als da, wo es um rein kirchliche Mittel geht. Mhm. Aber es gibt eben immer transparente Vergabeverfahren, eine Offenlegung von dem Projektantrag, der Experteneinschätzung, wie aussichtsreich der ist, was schon an Mitteln da ist, wie seriös der Partner, die Partnerorganisation ist und dass wir entsprechend dann handeln können. Die Anträge, die gestellt werden, brauchen eine fachliche Sicht. Ein Brunnenprojekt braucht was anderes als ein Landwirtschaftsprojekt, ein Bildungsprojekt was anderes. Wir brauchen einen Blick auf die schon vorhandenen Finanzen und die Eventualitäten anderer Partnerorganisationen. Das heißt aber eben auch, dass die Konzepte und Strategien für Entwicklungsprojekte von den Menschen vor Ort entworfen, vor Ort gestaltet und verantwortet, also auch umgesetzt werden. Denn die Menschen dort wissen in der Regel am besten, wie man vorgeht. Welche Kenntnisse, welche Traditionen, welche Materialien es vor Ort gibt und wie Projekte nachhaltig und damit mit der größten Aussicht auf Langfristigkeit umgesetzt werden können. Also Antragsprinzip in Partnerschaftslogiken.
Sie haben vorhin schon mal erwähnt, Sie waren vor einiger Zeit für 4 Wochen in Bolivien, unter anderem um Ihr Spanisch zu verbessern. Dort haben Sie sicherlich auch schon den einen oder anderen Projektpartner vor Ort dann getroffen. Welche Erfahrungen machen Sie generell mit diesen Partnern, die Sie überall auf der Welt haben?
Also das, ich leite es jetzt nicht nur von meinen persönlichen Erfahrungen ab, die habe ich jetzt tatsächlich schwerpunktmäßig in Kolumbien, Bolivien und Kenia gemacht, bin aber eben über Reisen in Jahren vorher ja mit Ländern, Kontexten in Berührung gekommen. Was ich jetzt bei den ganz konkreten Projektpartnern von Miserio erlebt habe, ist, dass die tatsächlich eine ziemliche Robustheit haben, dass die eben den großen menschlichen Zielen, denen wir uns stellen, der Frage auch eben sind, wird hier nicht nur ein Strohfeuer entzündet, sondern sind es nachhaltige Projekte, entsprechen die unseren Gerechtigkeitskriterien auch im Sinn von Geschlechtergerechtigkeit, wird da ökologisch sinnvoll gehandelt. Habe ich den Eindruck, dass das sehr überzeugend ist, eben zu gucken, ich mache ein Beispiel im Norden von Cochabamba in Bolivien, dass da in einer sehr trockenen Gegend langfristig so klug Wasserprojekte gemacht worden ist, dass man nicht nur Regenwasser sammelt, sondern auch die ganze Erde über mehrere Kilometer in Terrassen so gesichert hat, in kleinen Feldern, dass eben auch Wasser versickern kann, also möglichst gut gesammelt wird und versickern kann, damit eben nicht nur Zisternen voll sind, sondern auch der Grundwasserspiegel gut gepflegt wird. Und das genossenschaftlich organisiert, bietet die Chance, dass da mehrere tausend Leute wirklich in einer großen Gegend profitieren oder im kleineren Bereich dasselbe. Dass in eigentlich zu kleinen Parzellen, die eher Gärten als Felder sind, aber eben jeder Quadratmeter intelligent genutzt wird, indem man trotzdem auf künstliche Düngstoffe und Pestizide verzichtet, damit die Menschen, die jetzt dann über Wasserspeicher verfügen, klug anbauen, sich gesund selbst ernähren können und dann eben auch etwas vermarkten können und damit Schulgeld für Kinder und für Lebensnotwendiges machen können. Also ich merke mal im ganz Kleinen, mal in größeren Zusammenhängen, diese großen Themen, die diskutiert werden. Wir brauchen gesunde Ernährung, Biodiversität, das ist schon ein Teil einer gesunden Ökologie, in der auch gesunde Menschen verschiedener Generationen zusammenleben und wachsen können.
Blicken wir mal nach Deutschland. Religion und Kirche, die haben für die Menschen hier bei uns an Bedeutung verloren. Hat das Auswirkungen auf die Arbeit von Miserior?
Das hat es. Zunächst einmal sind wir allen Spenderinnen und Spendern sehr dankbar, dass sie uns nach wie vor sehr großzügig unterstützen. 2023 konnte Miserior seine Spendeneinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Millionen Euro steigern. Daher freuen wir uns aktuell über eine recht stabile Einnahmesituation, wobei die zurückgehenden Gelder aus Mitteln des Bundesministeriums für Zusammenarbeit uns wiederum Sorgen bereiten. Insgesamt ist der Bedeutungsverlust von Religion und Kirche ohne Zweifel aber auch für uns spürbar. Allein die Frage Kirchenbesucherinnen, Besucher, die Frage, wer ist in all den Umbrüchen der Gesellschaft, hat Vertrauen, dass die weltweit agierenden Christen eben etwas erreichen und verändern können. Das steht natürlich auf dem Prüfstand. Die Fastenaktion als wichtigste jährliche Spendenkampagne von Miserior hat ihre Basis in den Pfarrgemeinden. Das heißt, wenn die Pfarrgemeinden vor Ort im Umbruch sind, in Sorge sind, hat das natürlich auch, Generationswechsel sind, hat das natürlich große Konsequenzen. Deswegen versuchen wir, die jetzt Verantwortung übernehmen, in der Leitung, in Initiativgruppen, in Solidarkreisen, die zu unterstützen, dass die Materialien auswählen und finden können, mit denen die bestmöglich sprachfähig sind. Ich lerne jetzt, ich als Kind schon, ich stamme ja aus Aachen, habe ich natürlich Miserior immer gekannt, in den verschiedenen Etappen als Jugendlicher, als Firmling, als junger Priester, in den verschiedenen Stellen, wo ich war, habe ich natürlich eng mit Miserior zusammengearbeitet, aber jetzt in der Rolle ist das natürlich alles nochmal neu, denn mit einem tollen Team hier bereiten wir Materialien vor und hoffen, dass verstanden wird, was das für ein Angebot ist, mit dem man selbstverantwortlich vor Ort dann weiterarbeiten kann.
Also wenn Sie dann mit finanziellen Einbußen gegebenenfalls rechnen müssen, das wirkt sich dann wahrscheinlich auf die Arbeit von Miserior negativ aus, ne?
Das ist so. Wir würden für noch viel größere Spendenprojekte nennen. Wir würden natürlich dann auch gucken, wie kriegen wir das dann wirklich realistisch mit den hohen Sorgfaltskriterien abgearbeitet. Aber weniger Geld, das wir ausschütten können nach den Kriterien, hat sofort Konsequenzen für die Anzahl oder auch die Größenordnung der Projekte. Insofern habe ich überhaupt keine Hemmungen, für großzügige Spenden zu werben. Jeder Euro hilft. Wir gehen mit dem Geld sehr sorgfältig um. Ich bin stolz darauf, was ich hier nach wenigen Monaten sehe, wie gut abgewogen wird. Das ist auch notwendig. Trotzdem können Sie sich vorstellen, dass auch hier bestimmte Kosten steigen. Klar. Und wir trotzdem eben im Verhältnis eben gucken wollen, dass das Geld, was uns gespendet wird, eben auch in die Projekte kommt. Also insofern ist das eine ständige Herausforderung. Wir kriegen ab und zu sehr rührende Erbschaften, jede Erbschaft, wo jemand sagt, ich weiß nicht, was man in der Welt noch alles Gutes tun kann und muss, aber mit dem Geld, was mir jetzt noch nach meinem Leben zur Verfügung steht, möchte ich mich sehr unterstützen. Ich danke also auch denen, die frühzeitig an diese Möglichkeit denken, die aus großem Vermögen, aus Erbschaften, aus ihrer Lebensleistung spenden. Das ist alles großartig. Also wir werden weiter angewiesen sein auf Vertrauen, großzügige Zuwendungen. Jeder Euro hilft. Auch die sogenannten kleinen Spenden sind ein ganz berührender Beitrag.
Corona-Krise haben wir, ich würde mal sagen, hinter uns. Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten leider noch nicht. Das sind Entwicklungen und Auswirkungen, die durchaus das Denken und Handeln von Politik und Gesellschaft beeinflussen. Wie beurteilen Sie den aktuellen Stellenwert der Entwicklungspolitik, wenn wir auf die Kirche und die Gesellschaft bei uns schauen?
Also ob wir alles schon hinter uns haben, was wir gerne hinter uns hätten, weiß ich nicht genau. Aber Teile der Gesellschaft verkennen offenbar die Bedeutung von Entwicklungszusammenarbeit. Aber die verkennen auch unsere christliche Sendung, dass wir als Christinnen und Christen eine Friedensbewegung sind, weil Christus selbst um des Friedens und der Gerechtigkeit willen gekommen ist. Wir haben spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges deutlich vor Augen geführt bekommen, wie wichtig in internationale verlässliche Kooperation ist, wie wichtig verlässliche Partnerschaften sind und dass wir eben immer wieder Win-Win-Situationen herstellen müssen und eben auch für die, die uns nicht bedrohen, sondern auch für die, die an anderer Stelle bedroht sind. Wenn wir verlässliche Partner in der Welt suchen, müssen wir auch Partnerschaft vorleben, müssen berechenbar sein. Und Entwicklungszusammenarbeit hat zu Recht Hoffnungen geweckt, dass stärkere Gesellschaften, die jetzt auch Überfluss haben, dass die nicht nur großzügig ein bisschen was von Brosamen in die Welt schicken, sondern dass wir helfen aus Know-how, aus gelerntem, auch wissenschaftlich unterlegtem internationalen Handeln, dass wir verlässlich sind. Da haben sich Menschen auf uns verlassen und hoffen, weil es nicht so schnell vorangeht in Ländern und trotzdem viel vorangeht, dass sie auf uns zählen können. Die Bundesrepublik Deutschland ist darauf angewiesen. Unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, einen Weg einzuschlagen, dass die weltweite Solidarität nicht ein Randthema wird und quasi doch abgehakt wird. Die geplanten deutlichen Einsparungen im Etat der Bundesrepublik Deutschland zur Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe senden das Signal aus, dass nationale Interessen im Moment Vorrang vor globaler Solidarität haben sollen. Aus Sicht von Miserior ist dieser Kurs mehr als kurzsichtig. Wenn wir unsere Verantwortung zur Linderung von Notlagen und Krisen nicht in ausreichendem Maß gerecht werden, riskieren wir einen weiteren Rückgang an globaler Stabilität. Und es wird uns entgegenkommen, je mehr wir wieder Kenntnis haben, wo Menschen still oder einfach nur nicht berichtet, aber dramatisch leiden, dass wir Mitverantwortung tragen. Es gibt eine Form von Wegschauen, mit der man eine Zeit lang klarkommt und dann irgendwann nicht mehr.
Arbeitsschwerpunkte von Miserior haben Sie ja im Laufe des Gesprächs jetzt schon erklärt und erzählt. Wo sehen Sie denn die Zukunft von Miserior? Gibt es irgendwelche Projekte, die Sie bereits in der Pipeline haben?
Also wir sind ja mit diesem Ausmaß an internationaler Tätigkeit haben wir viele Herausforderungen und sehen Themen. Wir stehen ja in enger Kooperation mit der Zivilgesellschaft, das heißt auf internationaler Ebene. Wir sehen, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auch für uns eine wichtige Leitschnur sind, wir können nicht jeder in jeder Organisation, in jedem Land ständig neue Ziele definieren und brauchen dann ständig Übersetzungsarbeit. Also wir bekennen uns, wie der Heilige Stuhl das tut, wie der Ökumenische Rat der Kirchen das tut, zu weltweit jetzt sich standardisierten Nachhaltigkeitszielen zu bekennen. Wir werden als Christinnen und Christen immer auch aus unserer Wertehaltung, aus unserer Glaubenstradition immer auch gucken, was ist denn wirklich eine ökologische Lehre vom Menschen. Ja, wann ist der Mensch wirklich gesund, wenn er lokal vernetzt, wenn er im Wissen um seine Herkunft, im Wissen um seine Freiheitsmöglichkeiten, im Wissen um seine Mitverantwortung im Großen und im Kleinen weiß, dass wir das eben immer auch verknüpfen wollen. Also das ist der Hintergrund, wo wir herkommen, der Fahrplan für die Bearbeitung von Menschheitsproblemen, namentlich eben Hunger, Armut, mangelnde Gesundheitsversorgung, mangelndes ungerechtes Bildungsangebot, fehlende Versorgung mit sauberem Wasser, Energie, das alles werden Themen sein und wir wollen mit der Menschheitsfamilie gucken, was schaffen wir bis 2030 und 35 bis 2050 und fangen eben immer wieder neu an. Also dass die Arbeitsschwerpunkte ergeben sich also in diesen großen Themen und dann eben sehr geprägt auch von lokalen Situationen. Die sind im Pazifik ganz anders, wo ob nun der Meeresspiegel da wirklich überproportional steigt oder die Inseln absinken, das macht überhaupt gar nicht den Unterschied, was genau die Ursache ist. Jedenfalls verlieren Menschen ihre Fischgründe, ihre sicheren Wohnstrukturen und wenn dann in denselben offensichtlich für einige lukrativen Inselregionen große Bagger ankommen, die den Meeresgrund abschürfen und alles noch mehr durcheinander bringen, dann sagen wir, da sind wir auch zuständig. Aber wir sind eben kein bischöfliches Werk jetzt nur für den ökologischen Bereich des Pazifiks, sondern es gibt ja Dinge, die finden mitten im Urwald statt und da wird durch Ausspülen mit gefährlichen Chemikalien das Grundwasser und die Flüsse versorgt, dass Menschen hochbelastet sind. Kind, die Kindersterblichkeit rasant nach oben geht und am Ende auch die Erwachsenen da nicht gut überleben können. Also wir sind, je nachdem, fühlen wir uns zuständig, wenn staatliche Stellen vor Ort versagen oder wenn die internationalen Konzerne übergriffig werden, sich zwar Freiräume erkauft haben, die aber zu Lasten der Menschheit gehen.
Blicken wir mal jetzt so ein bisschen in die Zukunft, ein ganz kleines bisschen, nur 3-4 Monate weiter, Fastenzeit 2025, auf die Würde, fertig, los. Das ist das Leitwort der kommenden Solidaritätskampagne. Was steckt dahinter?
Auf jeden Fall der Wunsch, mit viel Schwung etwas zu beginnen. Wir müssen ja unterscheiden, was ist Sprint und was ist Dauerlauf. Wir starten auf jeden Fall in der großen Tradition, wirklich auch für uns der Bibel, in der Sprache eben auch, was im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, was auch im Grundgesetz dann Echo gefunden hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es im deutschen Grundgesetz. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, heißt es in der internationalen Menschenrechtsdeklaration. Also uns ist wichtig, dass es konkret wird, dass es wirklich um die Würde eines jeden einzelnen Menschen geht. Und schwerpunktmäßig haben wir diesmal in Asien Sri Lanka ausgesucht, eine Region, von der viele Menschen weltweit profitieren, weil dort guter Tee produziert wird, der schmeckt und bekömmlich ist, aber der zum Teil eben unter Bedingungen produziert wird, dass Menschen sklavenähnlich arbeiten. Es ist vor mehr als 120 Jahren sind Tamilen aus Südostindien nach Sri Lanka gebracht worden unter sklavenähnlichen Bedingungen, haben die damals Tee gepflückt. Die Bedingungen haben sich erstaunlich wenig verbessert und da können wir nicht einfach genüsslich Tee trinken, sondern wollen den Tee konsumieren, der dann in bestimmten Projekten jetzt schon auch besser produziert wird, aber auch den Blick lenken auf menschenunwürdige Bedingungen dort.
Zum Schluss eine persönliche Frage. Wovon träumen Sie? Also für die Zukunft jetzt.
Wissen Sie, es gibt so viel Entwicklung in der Welt. Tagesaktuell könnte man sich fragen, wie wird im Nahen Osten überhaupt jemals wieder Frieden werden können? Das Heilige Land bezieht die heiligen Stätten in ganz Israel, aber zum Heiligen Land gehören auch Gebiete vom Libanon, gehören Gebiete im heutigen Syrien und Jordanien. Und diese Region braucht als Schlüsselregion der Menschheitsgeschichte, der Religionsgeschichte, auch mit den drei großen Regionen, braucht Frieden. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Mut zu gucken, dass weil alle Menschen ein Recht auf Leben haben, weil alle Menschen, um würdig leben zu können, auch genug Schutz brauchen. Das gilt an allen Krisenherden, gilt in allen Grenzregionen, dass aber darüber offen vorurteilsfrei gesprochen werden kann. Und wer die bessere Idee hat, wie Frieden werden kann und stabilisiert werden kann, der muss eine Chance haben. Wir mit unseren Projekten versuchen wir, da wo ein bisschen Gestaltungsspielraum auch ist, dem gerecht zu werden. Manchmal wünschte ich, es gäbe so etwas wie einen Einkehrtag der ganzen Welt, wo einfach ein Waffenstillstand für heute ist. Man alleine schon sich vorstellen kann, dass das nicht schießen, das nicht schreien, das nicht Aggression schüren, schon ein Aufatmen bedeutet, dass die Sehnsucht bei vielen Menschen kommt, ja, es gibt noch Spielräume, wir müssen noch mehr Anstrengungen haben, den wirklichen Weg zum Frieden suchen und nicht sich in die Position des Stärkeren zu begeben, der jetzt schnell mal Land nehmen kann, weil ich jetzt die Möglichkeit habe und keiner da ist, der mich stoppt. Ich glaube, dieses Aufatmen, wenn Sie mich fragen nach einem tiefen Traum, ist der Traum nach einem großen Frieden. Die Menschen bei und nahe von Miserio träumen von einer Welt, in der globale Gerechtigkeit, Solidarität und Nachhaltigkeit zentrale Werte sind. Die Vision unseres Hilfswerkes ist geprägt von diesen Prinzipien. Aber ich glaube, es braucht ein ganz einfaches Wort. Wir wollen Frieden. Wir schaffen Frieden und in dem kommt die Würde des Menschen wieder neu zum Tragen. Alle Menschen brauchen dazu sauberes Wasser zu günstigem Preis und dann genug Bildung, dass sie selbst wieder Fahrt überleben. Von einer solchen Welt träume ich und die ist nicht unerreichbar. Unsere Projekte zeigen, dass da unendlich viel möglich ist.
sagt Dr. Andreas Frick. Er ist der Geschäftsführer des weltweit größten kirchlichen Hilfswerks für Entwicklungszusammenarbeit Miserior. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Frick, und wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen.
Domradio im Gespräch.